Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Strategie ist was für Feiglinge. Unternehmensführung in unsicheren Zeiten. Darüber möchte ich heute sprechen mit Gerd List, dem Inhaber und Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Nordhorner List AG, einem der 30 größten Bauunternehmensbetriebe in Deutschland. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur neuen Folge von Chefsachen und herzlich willkommen, Gerd List.
Ja, danke. Bin gerne kommen. Danke für die Einladung.
Ja, die List AG, man ist gar nicht gewöhnt, dass ein Nordhorner Unternehmen eine AG ist. Aber es ist ja nicht immer so gewesen. Die Firma List blickt ja zurück auf eine ziemlich lange Geschichte.
Ja, das ist richtig. Wenn man genau sein möchte, dann muss man zurückgehen bis 1901.
Oh.
Ja, eine lange Zeit. Mhm. Wir haben selber mal recherchiert, weil es aus dieser Zeit nicht viele Unterlagen gibt, natürlich. Aber wir haben es festgelegt, dass es der 1. April 1901 war. Und in der Tat ist es vierte Generation. Der Gründer war ein Niederländer, der aus Coevorden zugewandert ist.
Mhm.
Und im Sommer Mauerarbeiten erbracht hat und im Winter Holzschuhe gemacht hat.
Ja,
ich weiß nicht, ob du dich noch entsinnst, Rolf. Früher waren die Winter noch etwas härter.
Die waren sehr viel härter, ja. Und uns verbindet gleich was. Also meine Vorfahren kommen auch aus den Niederlanden nach Deutschland in die Grafschaft. Nicht aus der Niedergrafschaft, wie viele meinen, weil es da auch ganz viele Masselings gibt.
Ja.
Aber mein Opa noch und die davor waren auch Holzschuhmacher.
Ach,
das war ja damals wohl ein Beruf, der oft auch als Beruf angegeben wurde.
Genau.
Jedenfalls im Sommer hat er dann also Bauarbeiten, also hat gemauert oder was hat er gemacht?
Genau, hat gemauert. Das ist ja im Dunkel der Geschichte so ein bisschen verschwommen.
Nicht? Ja.
Da legen sich ja so die Familiengeschichten darüber. Es heißt dann scherzhaft, wir hatten also ein Bauunternehmen und eine Schuhfabrik. Das waren die Anfänge. Nein, aber da sind die Anfänge letztendlich des Unternehmens ganz klein. Er ist dann auch früh verstorben übrigens. Weil er sich eine Lungenentzündung geholt hat, in feuchten Kellern. Und dann hat mein Großvater das übernommen und auch ausgebaut, bevor dann mein Vater ins Unternehmen eingetreten ist. Aber alles lange Geschichten. Naja, gut. Und irgendwie bin ich da auch gelandet.
Irgendwie. Aber zu den Zeiten deines Vaters, also bis, sagen wir mal, in die 80er Jahre, in die 1980er Jahre, ist es ja ein klassisches Bauunternehmen gewesen.
Ja, das, was wir so gemeinhin als klassisches Bauunternehmen so vielleicht im Kopf haben. Also früher hat man mal so gesagt, das ist so dieser regionale Alleskönner gewesen, der aber im Wesentlichen, ich sag mal, gewerbliche Arbeiten, also um es mal klar zu formulieren, Mauer- und Betonarbeiten auf der einen Seite und damals auch noch Rohrverlegungen, also Tiefbauarbeiten erbracht hat. Also reine gewerbliche Tätigkeit.
Also ich kann mich noch erinnern, im Zuge der Nordhorner Innenstadtsanierung ist ja die ganze Firnauer Straße neu gebaut worden und viele
genau.
Gebäude, die dort stehen, sind von eurem Unternehmen errichtet worden.
Genau. Ich hab wunderbare Erinnerungen daran, weil ich das Vergnügen hatte, da in den Ferien sehr schöne Zeiten zu verbringen auf dem Gerüst. Ich mag das immer noch sehr, da bin ich immer noch so ein bisschen mit verhaftet. Das war eine Männerwelt damals und als junger Mann sich bräunen zu lassen da oben und runterzuschauen beim Mauern und mit den Jungs da zusammenzustehen, das ist eine tolle Erfahrung gewesen, die mir immer noch so ein bisschen nachhängt. Ich bin immer noch gerne auf der Baustelle, ich mag den Geruch und ich mag diese Welt.
Aber es war auch schon ganz schön kräftezehrende Maloche, nicht?
Ja, klar. Das hat, aber als junger Mann findest du das super, ne?
Ja.
Das ist natürlich eine tolle Sache. Wenn du älter wirst, wird es ein bisschen mühsam. Ja, genau. Aber war eine gute Zeit.
Du bist dann ins Unternehmen, hast die Geschäftsführung übernommen, das war auch 87, glaube ich?
Genau. 1.12.1987 bin ich ins Unternehmen gegangen, nach meinem Studium. Ja, immerhin 27-jährig dann.
Mhm. Naja, und seitdem hat sich aus dem damaligen konventionellen Bauunternehmen doch ein ja, darf man Konzern sagen, immerhin eine Aktiengesellschaft entwickelt, die heute in ganz anderen Dimensionen arbeitet.
Ja, wir hören das Wort Konzern natürlich nicht so gerne, weil Konzern in der Assoziation natürlich immer groß und kompliziert ist. Aber wenn man sagt, es ist eine Unternehmensgruppe, dann sagen Kaufleute schon, sagen wir mal, in der Definition, das ist ein Konzern. Ja, das hat sich entwickelt, war auch so nicht abzusehen. Aber auch die Branche hat sich entwickelt. Und ein Unternehmen muss man ja eher so verstehen wie einen Prozess und nicht wie ein Ding. Und es ist eine fortlaufende Entwicklung eines eher amorphen und fluiden Gebildes, muss ich mal sagen. Also eine spannende Geschichte, das habe ich auch erst mühsam lernen müssen. Und es hat mit dem, was 1987 war, im Grunde genommen nicht mehr allzu viel zu tun.
Machst du noch so ein paar Zahlen sagen? Also wie groß ist euer Unternehmen heute?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Kriterien man anlegt. Also die Mitarbeiterzahl ist jetzt etwa 700 sind wir geworden in ganz Deutschland und bewegen doch mittlerweile deutlich über eine 500 Millionen an Betriebsleistung. Das ist eine ganze Menge. Wir sind an 13 Standorten vertreten in Deutschland mittlerweile. Mhm. Also Nordhorn ist noch die AG vertreten, aber wir sind mittlerweile an 13 Standorten mit über 15, ich glaube mit 17 Gesellschaften.
Ja, und ja. Da in der Größenordnung verdient man sein Geld nicht mehr mit dem Bau von Einfamilienhäusern, sondern da tut man sehr viele andere Dinge. Also ich bin da nicht so ganz fit, aber ich habe gehört, dass ihr vieles gar nicht mehr in dem handwerklichen Sinne selbst baut, sondern ihr organisiert Bauprojekte.
Ja, das ist eine Entscheidung, die wir eigentlich beginnend in den 90er, später in den Nullerjahren getroffen haben. Vielleicht diesen ganz kurzen Exkurs. Ich hab da auch eine Zeit mitgemacht, die durchaus schwierig war für die Baubranche. Insbesondere nach der 89er, nach der Wende und der Euphorie der neuen Bundesländer hat es dann auch, der eine oder andere kann sich vielleicht daran erinnern, auch durchaus schwierige Zeiten gegeben für Bauunternehmen.
Ja. Erst das große Wachstum und dann der Absturz.
Nicht? Genau, es hat also durchaus schwierige Zeiten gegeben. Mhm. Und für mich war es wirklich eine große Belastung, und ich weiß das von vielen Kollegen auch, und damit kokettiere ich nicht, eine große Belastung, Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen zu haben, die man aus diesen Zeiten, Firnhofer Straße auf der Baustelle gut kannte, ist ja im Grunde genommen wie eine große Familie gewesen, die einen dann am Sonntagabend angerufen haben und gefragt haben, wo sie denn am Montagmorgen wohl hin müssten. Hm. Und wenn du dann keinen Auftrag hast und antwortest, ja, ich weiß es nicht, hast du noch Urlaub? Und die Antwort kommt, na, ich habe doch jetzt schon 2 Wochen Urlaub genommen. Dann ist das eine extrem große Belastung. Und diese Belastung, der versuchst du auszuweichen, indem du dann irgendwelche Aufträge annimmst, von denen du jetzt schon weißt, dass sie nicht kostendeckend sind. Also, naja, es braucht nicht viel Fantasie, glaube ich, um das weiterzuspinnen. Und ich habe daraus die Konsequenzen gezogen und habe gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte diese Belastung nicht mehr. Und ich möchte keine Aufträge annehmen müssen, um Auslastung zu haben. Das kennen viele Kollegen, Auslastungsdruck.
Mhm. Auch jetzt gerade wieder.
Ja. Entweder weil man die Menschen hat oder weil man den Maschinenpark, das Anlagevermögen hat. Und aus dieser Überlegung heraus haben wir dann eigentlich die gewerbliche Tätigkeit immer mehr zurückgefahren zugunsten einer, ich würde mal sagen, Organisations- und Management-Tätigkeit und eines ingenieurbetonten Arbeitens.
Mhm. Ja, und da baut ihr heute ziemlich große Objekte, ne?
Ja, mittlerweile sind das große Projekte, sowohl physisch große Projekte als auch vom Volumen durchaus große Projekte, konnte ich mir vor einigen Jahren auch nicht vorstellen. Mhm. Aber das sind schon Projekte, die an Projektgrößen heranreichen von 50 Millionen, auch zum Teil schon darüber hinausgegangen sind und physisch. Na, wenn man an große Logistikhallen denkt, dann kriegt man Schreck, wie groß die Dinger sind. Nicht? Wenn man dann über 50, 60.000 Quadratmeter Hallenfläche spricht, das ist schon gigantisch, muss ich wirklich sagen. Da kriegt man manchmal schon wirklich Respekt vor dem, was man da gemacht hat.
Aber der Markt braucht anscheinend heute solche großen Dimensionen und ihr seid in der Lage, sie dann auch fertigzustellen.
Genau, das ist natürlich auch eine Entwicklung im Unternehmen gewesen, dass wir uns in unserer Sprache auf eine bestimmte Asset-Klasse auch sehr konzentriert haben. Das ist ja immer so, dass du für solche Themen Lernkurven brauchst. Also wenn wir jetzt mal das Thema Logistik nehmen, dann, wenn man damit anfängt, dann fragt man sich, wie kriegt der Wettbewerb sowas überhaupt hin, zu den Preisen, in der Geschwindigkeit. Aber man fängt an zu lernen. Und wenn du das 2, 3, 4 Mal gemacht hast, ist im Leben immer so, dann sagst du, okay, ich habe eine Idee, wie das langsam gehen könnte. Und ehe man sich versieht, wenn man dranbleibt, gehört man zu den Spezialisten. Und dann wird die Luft auch oben ein bisschen dünner. Und der Wettbewerbsdruck, sagen wir mal so, der lässt nicht nach, weil das schon sehr professionelle Marktbegleiter auch sind. Aber wir haben das Glück gehabt, dass wir auch in einem Marktsegment oder in Marktsegmenten unterwegs waren, wo eine relativ hohe Nachfrage und geringe Volatilität war.
Du hast mir erzählt, dass die Auszubildenden in eurer Gruppe so ein kleines Heftchen an die Hand kriegen, damit sie wissen, auf was sie sich einlassen.
Ja, das stimmt nicht ganz. Das sind nicht die Auszubildenden, sondern das sind alle Mitarbeiter, die das Glück und Vergnügen haben, als neue Mitarbeiter begrüßt werden zu können bei uns im Unternehmen.
Okay, aber jedenfalls habe ich da einen Satz gefunden, da steht drin, unternehmerisches Handeln heißt, Entscheidungen zu treffen, wohl überlegt, aber schnell entschieden.
Genau.
Und dass dabei immer Risiken abgewägt und aber dann auch letzten Endes entschieden werden müssen. Damit sind wir ja eigentlich beim Kernthema unseres Gesprächs heute.
Ja, genau.
Unternehmertum. Also Wachstum ist das, was alle wollen, aber Wachstum kommt nicht von alleine und man muss auch den richtigen Weg finden. Wie hast du den gefunden?
Ja, genau. Und ist Strategie wirklich was für Angsthasen?
Ne? Ja.
Genau. Wie hat man das, wie hat man den gefunden? Naja, also das ist eine harmlos daherkommende Frage und im Grunde genommen kann man da einen ganzen Abend lang drüber debattieren. Also, wir müssen mal ein bisschen darüber nachdenken, was wir eigentlich über Strategie glauben und ob das eigentlich wirklich so funktioniert oder nicht funktioniert. Und das, was ich so erzähle, ist ein bisschen meine persönliche Haltung. Andere mögen da auch ein bisschen anders drüber denken. Ich glaube, dass es zunächst einmal wichtig ist, sich darüber zu verständigen, was man für eine Vorstellung von dem Unternehmen insgesamt hat, wo man hin will, was vielleicht eine gute Idee sein könnte, wohin man sich entwickeln könnte. Und diese Überlegung ist ja so in dieser Management-Literatur, heißt das immer, ich muss so ein Mission Statement oder eine Vision entwickeln. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen negativ, fast esoterisch konnotiert. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich immer wieder die Frage vorzulegen, so was ist denn eigentlich so ganz das Big Picture? Wo wollen wir eigentlich hin? Und da muss man sich eigentlich die Gedanken machen, wie kann ich denn möglicherweise die nächsten Schritte auf diesem Weg gehen? Und ich glaube, es ist ein weit verbreitetes, falsches Verständnis zu glauben, ich müsste das dann nur in einzelne Zeitabschnitte, in einzelne Mittel und Zwecke herunterbrechen, um am Ende ein Ergebnis zu erhalten, was dann auch irgendwie planbar war. Übrigens, Mittel-Zweck-Vertauschung ist ein beliebter Fehler, den man hier macht. Da rede ich jetzt gerade über die Mittel oder rede ich über den Zweck. Aber das nur nebenbei. Ich glaube, dass der alte Spruch von Götz Werner, dem Gründer von DM, eine hohe Gültigkeit hat. Der hat ja mal gesagt, und hinterher sieht es immer so aus, als sei es alles geplant gewesen. Das ist in der Tat so. Es ist selten genauso strategisch geplant gewesen, wie es dann kommt.
Aber du hast ja eben dargelegt, dass du dich eines Tages oder in einer Zeit entschieden hast, sozusagen weg vom ausführenden Gewerbe hin zum Organisieren von Prozessen oder von Projekten.
Genau.
Ist das nicht eine Strategie?
Ach, ich würde sagen, das ist zunächst mal ein Leidensdruck gewesen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, das ist irgendwie eine Art von Vision oder Strategie gewesen. Also ich bin der Meinung, man sollte sich da gar nicht so sehr daran aufhalten, ob das jetzt eine Strategie oder eine Vision ist oder so. Das mögen Organisationsberater machen. Ich glaube, da müssen wir ein paar Dinge zusammenkommen. Man muss auf der einen Seite eine Idee haben, was vielleicht gut in die Zeit passen würde, was aber auch zum Unternehmen gerade gut passen würde. Und Also, welche Mittel stehen mir eigentlich zur Verfügung? Ja, man kann das ja nicht im luftleeren Raum sich überlegen. Mhm. Lädt einen Berater ein, der schreibt es dann runter und sagt, marschieren wir mal los. Du brauchst die Menschen dafür. Du brauchst die Umstände dafür. Und in aller Demut, du brauchst auch ein bisschen Glück dafür. Ne? Du musst die Menschen kennenlernen. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, es ist ganz wichtig, dass du eine Haltung der Aufmerksamkeit hast. Also ständig guckst, welche Möglichkeiten bieten sich mir gerade. Zum Beispiel, welche Menschen lerne ich gerade kennen und was macht der oder die da eigentlich gerade und könnte das bei mir reinpassen? Und die große Bereitschaft, dann strategische Überlegungen sofort anzupassen. Ich glaube, es ist eher ein fluider Prozess als so eine Art maschinenhaftes Verständnis von Vision, Strategie, Mittel, Zweck, runtergebrochen auf eine Timeline und Maßnahmen, sondern es ist eher die Bereitschaft zu sehen, was könnte der nächste Schritt sein? Passt der eigentlich? Passt der in meine Zielvorstellung? Ist meine Zielvorstellung eigentlich richtig noch?
Ja, also Zielvorstellung oder auch meinetwegen die Vision. Aus dem, was du so jetzt darstellst, würde ich so ableiten wollen für mich, dass die Zielvorstellung gar nicht immer so fix ist und man jetzt zwanghaft Schritte tun muss, um dorthin zu kommen, sondern du hast eben schon mal gesagt, es ist alles ein Prozess. Also der Prozess heißt ja immer, ich muss offen für Veränderungen sein oder für neue Möglichkeiten, aber auch für Risiken, was dazu führt, dass das Ziel dann vielleicht gar nicht mehr das Ziel ist.
Genau. Also ich habe bei meinen Veranstaltungen, wo die neuen Kollegen zu uns eingeladen werden, immer ein bisschen forsch behauptet, dass mir Prinzipien viel wichtiger sind als Prozesse und Haltung viel wichtiger ist als Strategie. So, was dahinter steckt, ist eben die Bereitschaft, genau das, was du gerade erzählt hast, die Bereitschaft, die eigenen, jetzt nennen wir es mal strategischen Überlegungen, jeden Tag zu hinterfragen. Ich meine es wirklich fast buchstäblich, jeden Tag zu hinterfragen, ist es noch richtig? Sind meine Überlegungen von gestern eigentlich noch korrekt? Hat sich ein neuer Aspekt ergeben? Öffnet sich eine neue Tür oder schließt sich eine andere? Manchmal verweise ich bei diesen, oder ich mache das ja nicht mehr, aber früher habe ich dann verwiesen auf Jeff Bezos, der, man kann ja über ihn sagen, was man will, aber ein verdammt erfolgreicher Unternehmer ist und sein Hauptquartier hieß, glaube ich, Day One, hat er das genannt. Und es hat mal einen interessanten Artikel von ihm gelesen und inhaliert, der gesagt hat, jeder Tag muss Day One sein. Und sobald du bei Day Two bist, ist das der Beginn von Siechtum und Tod. Sobald du denkst, du bist angekommen und weißt, wie es geht, sobald du sagst, das haben wir immer so gemacht und das wird einem klar, mag das eine ganze Weile so gehen, ohne dass du es merkst, aber es ist unweigerlich gefolgt von Untergang. Da bin ich fest von überzeugt. Also die Frage ist nicht so sehr, habe ich eine überzeugende Strategie auf 25 Seiten PowerPoint niedergeschrieben, sondern die Frage ist, bin ich bereit, das, was ich mir heute überlege, morgen klug in Frage zu stellen? Und finde ich die richtigen Antworten? Also das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, Unternehmen ist mehr ein Prozess. Und das ist viel wichtiger, habe ich diese Haltung. Also die Haltung ist viel wichtiger als die strategischen Festlegungen. Und deshalb eben auch der etwas forsche Titel. Wenn du an einer Strategie festhältst, könnte es sein, dass es dich in vermeintliche Sicherheit wiegen soll. Ich weiß es ja. Mhm. Ich hab die Zukunft im Griff. Ich habe mir das gut überlegt. Ich weiß, was die nächsten Schritte sind. Eigentlich würde ich sagen, naja, okay, du hast nur Angst davor. Dann, wenn es scheitert oder wenn andere Einflussfaktoren zum Tragen kommen, nachzujustieren und sagen, ah, ich muss doch mal nachdenken. Verstehst du? Das ist der entscheidende Unterschied im Mindset.
Aber nun ist ja so ein Unternehmen, vor allem so ein großes wie euers, keine One-Man-Show. Also wenn du alleine auch, wie sagte man früher, das objektiv richtige Bewusstsein hättest, dann heißt das noch lange nicht, dass deine Führungskräfte oder überhaupt deine Mitarbeitenden diese Gedanken mittragen.
Guter Hinweis, ja. Das Problem habe ich auch schon festgestellt, dass es keine One-Man-Show ist. Nein, nein, in der Tat. Es gibt einen weiteren Aspekt, der bei uns im Unternehmen, ich glaube, eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist ja tatsächlich so, dass das Leben eigentlich, und das gilt auch für Unternehmen, vorwärts gelebt wird und rückwärts verstanden wird. Also im Nachhinein ist mir das klar geworden, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben. Was war das für eine Entscheidung? Wir haben damals, als wir uns entschieden haben, ein neues Unternehmen zu gründen, neben dem bestehenden Unternehmen, also zu wachsen, da haben wir gesagt, okay, wir suchen uns für dieses Unternehmen einen Mitunternehmer. Also keinen angestellten Geschäftsführer, sondern ich habe gesagt, ich will den Mitunternehmer. Also im Organisationssprech heißt das, wir haben ein Beteiligungsmodell uns überlegt. Und ich habe nicht gewusst, wie groß doch der Impact ist, was für eine Wirkung das hat. Wir haben nämlich deshalb Leute gefunden, die sich von dieser Art der Beteiligung als geschäftsführende Mitgesellschafter angesprochen gefühlt haben. Das waren Unternehmertypen. Und diese Unternehmertypen sind relativ schnell durchgestartet mit ihrer neuen Einheit, mit ihrer Entity und haben sich natürlich hoch identifiziert, damit auseinandergesetzt und haben auch für relativ schnelle Erfolge gesorgt. Wir haben gleichzeitig überlegt, wir wollen zwar Mitgesellschafter, aber ihr seid Minderheitsgesellschafter. Und ihr seid auch nur so lange Mitgesellschafter, wie ihr hier im Unternehmen seid. Wenn ihr das Unternehmen verlasst, werden wir eure Anteile wieder aufgreifen. Mhm. Aber ihr partizipiert auch an dem Mehrwert des Unternehmenswertes, den ihr in eurer Entity schafft. Das klingt trivial und es ist trivial. Es ist aber genauso überzeugend im Impact. Ich verstehe bis heute nicht, dass in der Branche das nicht in großem Maße kopiert wird, weil es einer der einfachsten und wirkmächtigsten Erfolgsfaktoren bei uns ist und ich glaube auch bei vielen Unternehmen sein könnte.
Mancher Unternehmer hat vielleicht Angst, damit Entscheidungsfreiheit aus der Hand zu geben, wenn da noch jemand mit am Tisch sitzt.
Ne? Berechtigt, berechtigt. Das muss man sich angucken. Also wir haben diese Erfahrung zunächst einmal gemacht. Ey, okay, es gelingt uns plötzlich, Leute für uns zu begeistern, die wir sonst mit einem, sagen wir mal, trivialen Geschäftsführer Anstellungsvertrag überhaupt nicht hätten begeistern können. Das sind Leute, die lange Geschäftsführer waren, die gesagt haben, was ist der nächste Schritt? Mhm. Ich will Unternehmer werden. Und denen haben wir im Grunde genommen eine Plattform geboten und deshalb haben wir auch eine AG drüber gebaut, weil die AG dann gesagt hat, okay, wir übernehmen die Randprozesse. Kümmert ihr euch um den Markt und um die Kunden und um eure Mitarbeiter? Wir kümmern uns um alles, was da so drumherum eine Rolle spielt und wozu man eigentlich als Unternehmer wenig Lust hat. Ne? Die ganze Zahlenwelt, die ganzen Jahresabschlüsse, Versicherungen und ich weiß nicht was. Also das nehmen wir euch alles ab. Ihr kümmert euch um die sogenannten Kernprozesse. Das war die Idee. Ihr macht die Kernprozesse, wir machen die Shared Services und wir in der AG sind Hauptgesellschafter. So, also, du hast vorhin gesagt, naja, das ist ja keine One-Man-Show. Es wird deutlich, okay, jetzt kommen plötzlich andere Leute mit ans Ruder. Ich baue ein Unternehmen, das eher einer Art Netzwerkidee folgt als einer Pyramidenstruktur. Wenn man es mal so aufmalen müsste, würde ich immer sagen, okay, ich male in die Mitte die AG und so rundherum so ein Netzwerk von Unternehmen. Dass damit Probleme einhergehen, hast du gerade schon angedeutet. Viele Kollegen, Unternehmerkollegen von mir würden natürlich sagen, um Gottes Willen, also demnächst regieren die Affen den Zoo.
Ja.
Und da ist was dran. Mhm. Also, ne, ich würde das jetzt nicht so sagen, dass das bei uns ist, aber das ist die Kehrseite der Medaille. Dezentrale Organisationen leiden darunter, möglicherweise, dass natürlich durch Dezentralität auch Fliehkräfte entstehen. Und das ist eine spannende Aufgabe, da können wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Wie kann ich so viel Gravitation erzeugen im Unternehmen, dass diese Fliehkräfte nicht überhand nehmen? Wie kriege ich das denn hin? Mhm. Ja, es gibt Situationen, oder es gab Situationen, an die ich mich erinnern kann, die das illustrieren. Einer meiner geschätzten Mitgeschäftsführer hat in einem Workshop mal auf einen Vorschlag von mir geantwortet, das kannst du ruhig machen, aber nicht in meinem Unternehmen.
Oh.
Genau, Klammer auf. Er war 10%iger Mitgesellschaft, Klammer zu.
Da musst du erstmal schlucken.
Genau, das war genau meine Reaktion. Ich habe gedacht, oh. Die erste Reaktion war, was erlauben sich Strunz? Zweite Reaktion habe ich gesagt, okay, lieber Kollege, sollen wir beide mal zusammen ins Handelsregister gucken? Aber mit ein bisschen Reflexion kommt man natürlich darauf zu sagen, okay, ey, eigentlich ist es das, was ich wollte. Er sagt, mein Unternehmen.
Ja, hohe also zumindest Identifikation. Zeigt es ja, die Identifikation ist da, so wie du es wolltest.
Hohe Identifikation. Ja. Und jetzt ist es eine Frage der Balance und sagen, okay, jetzt müssen wir uns mal unterhalten, wie kriegen wir denn jetzt die Balance hin? Wie viel Beinfreiheit kriegst du? Was darfst du tun? Und an welcher Stelle gibt es auch so etwas wie Leitplanken, über die ich nicht diskutiere? So, und das ist die spannende Frage. Wie kriege ich das organisiert?
Nun hast du auch in diesem besagten Heftchen irgendwo gesagt, die Mitarbeitenden haben Anspruch auf Führung. Das widerspricht sich ja irgendwo. Dezentrales Modell, aber geführt werden soll doch, oder?
Ja, ich würde sagen, das widerspricht sich nicht. Es ist die Kunst, eben das entsprechend auszutarieren. Also es ist wirklich, das Zauberwort der ganzen Geschichte ist wirklich immer Balance. Und man muss das wissen. Ich sag mal so, als das Unternehmen vor ein paar Jahren noch deutlich kleiner war, halb so groß oder sowas, dann ist es immer noch so, dass man auch mit diesen Geschäftsführern und Gesellschaftern im Bild an einer runden Tafel sitzt. Und das ist in der Tat so, dass wir Formate entwickelt haben, wo wir uns regelmäßig im Jahr getroffen haben. Und das mögen sich die Zuhörer genauso wie du wirklich buchstäblich, bildlich vorstellen. Stuhlkreis, wirklich Stuhlkreis mit Coach, Berater dabei. Und dann wurde über konfliktäre Themen gesprochen. Mhm. Und dann haben wir abends ein Bier getrunken und am nächsten Tag nochmal und haben uns wirklich auch ein bisschen die Meinung gesagt. Und dann sind wir aber gut befriedet und geklärt auseinandergegangen. Und das ist ein Prozess gewesen. Aber ständig mal, Kommunikation extrem wichtig. Mittlerweile ist es so, dass das Unternehmen so groß geworden ist, dass wir nicht mehr alle an einem runden Tisch sitzen. Das ist eine lange Tafel geworden. Und da ist die Kommunikation auch schwieriger. Also gilt es jetzt auch, angepasst wieder zu überlegen, welche zentralen Elemente brauche ich eigentlich im Unternehmen, um Dezentralität zulassen zu können, ohne dass das Gesamtunternehmen darunter leidet. Und da sind die jetzigen Führungspersonen in der AG natürlich aufgefordert zu sagen, okay, das sind die Dinge, über die wir nicht diskutieren und das sind die Dinge, die du machen kannst. Also es ist im Grunde genommen die Aufgabe, eine sogenannte, oder wir haben es so genannt, eine zentralisierte Dezentralisierung durchzusetzen.
Das ist aber ein schwieriger Begriff.
Ja, es ist begrifflich schwierig, es ist intellektuell schwierig und es ist in der Umsetzung noch schwieriger. Und da muss man sich fragen, ja, okay, verstanden intellektuell, aber wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Was heißt das denn jetzt konkret? Und ich würde mal sagen, dass dafür bedarf es erstmal ein hohen Maß an sozialer Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Ja, da können wir ruhig gleich drauf kommen. Also ich frage mich an der Stelle einfach, ihr habt lange Prozesse durch. Ihr seid nicht über Nacht so groß geworden. Ihr seid sozusagen auch mit diesen Erkenntnissen ja gewachsen mit dem Wachstum. Heute reden alle Unternehmer, wenn sie erfolgreich sein wollen, von Wachstum. Aber wie muss denn ein Unternehmer agieren, wenn er erfolgreich wachsen will und nicht am Wachstum auch eines Tages scheitern will? Das ist ja schwierig.
Ach ja.
Also ihr seid jetzt schon auf einem gewissen Level angekommen, wenn ich dich richtig verstehe. Aber da muss ich ja erstmal hinkommen.
Okay, also ich würde mir erstmal sagen, das Bild von einem Level insinuiert, dass wir irgendwie auf so einer Zwischenebene angekommen sind. Ich glaube, das Bild passt nicht, sondern wir sind wir sind immer noch auf einem sehr dynamischen Weg und das Unternehmen verändert sich ständig dynamisch. Es ist ständig bei uns Day One. Mhm. Ja? Das ist wirklich so. Also das, glaube ich, ist eine ganz wichtige DNA bei uns. Also die Mitarbeiter wissen vom Gefühl her schon aufgrund auch dieser sehr dynamischen, relativ kurzen Wachstumsphase bei diesem Unternehmen, weißt du, du kannst dich auf nichts verlassen. Das kann wirklich so sein, dass wir morgen nochmal eine andere Idee haben. Wir müssen wirklich beweglich im Kopf sein. Wir gehen jetzt nicht die nächsten 3 Jahre hier ins Unternehmen rein und es bleibt alles beim Alten. Mhm. Ne? Vor einem Jahr hat mich ein Mitarbeiter mal gefragt, das war so nach Corona ein bisschen ruhigere Zeit. Sag mal, wir haben jetzt schon seit 6 Monaten keine neue Firma gegründet. Was ist los? Schlaf dir ein. Ja? Das finde ich super cool. Ja. Das ist der Mindset, den ich will. Ne? Seid optimistisch, seid hungrig, seid nicht dumm, seid nicht naiv. Aber lass uns gemeinsam große Ziele haben. Also, wir sind nicht auf einem Level, sondern wir sind nach wie vor auf dem Weg. Ich habe für andere Kollegen eigentlich keinen richtigen guten Rat. Ich weiß es nicht. Also, ich bin da wirklich sehr demütig. Also auch nicht kokett demütig, sondern wir haben sicherlich auch viel Glück gehabt. Das Wachstum in den letzten Jahren bei uns war wirklich extrem, muss ich sagen. Wir sind jetzt mal 2025. Also vor etwas mehr als 10 Jahren, 12 Jahren, glaube ich, waren wir mal nur 50 Leute. Das muss ich mir mal vorstellen. Ne? Also jetzt sind wir 700. Das ist toll, da sind wir ganz stolz drauf, weil das ist natürlich mit erheblichen Schwierigkeiten auch möglicherweise versehen. Und wenn du das versuchst mit einer Pyramidenstruktur, mit einem streng hierarchisch, ich sag jetzt mal, patriarchalisch geführten Unternehmen zu machen, dann hätte ich meine Sorge, dass das funktioniert. Mhm. Das geht nur, wenn du bereit bist, Verantwortung zu delegieren und wenn du bereit bist, mit einem tollen Führungsteam auch wirklich sehr ernsthaft und ständig intensiv zu diskutieren und zu kommunizieren. Ja. Eine Schlüsselkompetenz im Unternehmen ist, ich stress das jetzt mal, ist das Thema der Unternehmenskultur und Kommunikation ist ein wichtiges Element in der Unternehmenskultur. Ja, ich bin, du merkst, ich bin da hochidentifiziert mit, ich komme da ganz schnell ins Plaudern.
Ja, das ist aber genau das, was wir ja und ich hoffe auch die Hörer erfahren wollen.
Ja, okay, also sieh mir das nach. Ne? Also dann musst du dazwischen gehen. Also der Nestor der Organisationslehre, ein gebürtiger Österreicher, als Österreicher hieß er Peter Drucker, ist dann ausgewandert. Peter Drucker, glaube ich, heißt er, hat ein geflügeltes Wort mal gesagt und viele von uns kennen das. Culture eats strategy for breakfast. Und da ist was dran. Vergiss die Strategie. Nein, Klammer auf, nicht vergessen, könnt ihr ruhig machen, Klammer zu. Aber wenn eure Unternehmenskultur nicht tauglich ist für das, was ihr vorhabt, dann habt ihr keine Chance. So, und jetzt sind wir bei einer spannenden Frage. Was zum Teufel ist eigentlich Unternehmenskultur? Oder habe ich die Möglichkeit, das zu gestalten? Oder wie mache ich denn das? Das ist eine spannende Frage.
Das ist eine spannende Frage. Ja, beantworte sie mal.
Ja, ich dachte, du kannst auch einen Beitrag leisten.
Ja, aber das ist ja, ich bin ja nur der Host hier.
Ja, du machst es also dir leicht.
Unternehmenskultur, also nach meinem laienhaften Verständnis ist Unternehmenskultur gerade dann besonders wichtig, wenn es dem Unternehmen vielleicht gar nicht so gut geht. Wir erleben ja nun gerade in der Baubranche, in anderen Branchen auch, Höhen und Tiefen, konjunkturelle Hochphasen, konjunkturelle Dellen. Im Moment sieht es alles nicht so gut aus, obwohl in der Baubranche kann man das nicht so generell sagen. Nicht? Industriebau läuft, glaube ich, ziemlich gut. Aber gerade dann ist es ja die Frage, welche Kompetenz hat das Unternehmen, um auch durch solche Zeiten zu kommen?
Ja, okay. Also lass mich bitte nochmal bitten, bei meinem Thema Unternehmenskultur kurz bleiben.
Ne? Aber lieb gerne.
Wir machen gleich nochmal diesen Ausflug da in die Richtung, die du gerade angesprochen hast. Also die Frage, was ist eigentlich Unternehmenskultur, wie entsteht sie und habe ich eine Möglichkeit, sie in dem Sinne, in dem ich sie gerne fürs Unternehmen nutzen möchte, zu beeinflussen? Das ist eine Frage, die mich wirklich umtreibt. Mhm. Und ich glaube, zunächst einmal haben wir intuitiv eine Menge richtig gemacht. Unternehmenskultur ist ja so etwas wie bei dieser ganzen Eisbergtheorie, das, was du irgendwie spürst. Irgendwie ist es nicht in formalen Strukturen niedergeschrieben. Es ist das, was du merkst, wenn du im Unternehmen arbeitest. Es ist die Art Gespräche an der Kaffeemaschine oder am Kopierer. Es ist die Art, wie man Feiern abhält. Es ist die Art, wie man miteinander redet. Es ist die Art, wie man Konflikte löst. Es ist die Art, wie man mit Problemen, mit Niederlagen umgeht. Es ist die Art, wie man Erfolge feiert. Es ist, um noch einen Anglizismus hinterher zu schicken, den ich auch irgendwie ganz passend finde, it's the way we do things around here. Es ist ein amorphes Gebilde, was sich irgendwie der Beraterlogik entzieht.
Ja, aber das entsteht ja nicht von selber.
Es entsteht komischerweise, aber auch nicht von selber. Das ist ganz merkwürdig. Also es ist wirklich mit dieser Kultur eine komische Sache. Ja, ja. Genau.
Okay. Das muss gelebt werden, das muss auch vorgelebt werden.
Es muss gelebt werden und es muss vorgelebt werden. Und wenn du anfängst als Unternehmer, dir Gedanken darüber zu machen und sagst, okay, ich mache mich jetzt mal ganz locker und ziehe mir mal die Krawatte aus und stelle einen Kicker oben in die Eingangshalle, dann kann das relativ schnell auch zu Zynismus führen, dass die Kollegen sagen, ach du Dicke, er hat das.
Da hat er was gelesen. Ja.
Genau, der hat auch am Wochenende irgendwie im Manager-Magazin einen Artikel gelesen. Ne? Ja. Genau. Es muss natürlich auch authentisch sein. Also man muss den Menschen, die die Kultur prägen, abnehmen, die sind so. Die finden das wirklich, die meinen das echt, die meinen das ernst. Und ich sage jetzt mal in aller Bescheidenheit, ich glaube, das hat auch eine Menge mit meiner Persönlichkeit zu tun. Denn das, was ich mag, hat natürlich eine Menge mit denen zu tun, mit welchen Leuten ich mich umgebe. Ich umgebe mich nicht mit Leuten, die das doof finden, sondern mit Leuten, die einen ähnlichen Mindset haben. Und ja, dann fängt plötzlich irgendwas an zu schwingen. Ja, und dann merkt man, okay, hier irgendwie gibt es hier so Vibes, ich weiß auch nicht genau. Ich habe ja lange dann auch versucht, drüber nachzudenken. Dann habe ich mal irgendwann mal aufgeschrieben, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Ne? Genau. Und dann ging es auch so los. Und ich sage, wir müssen vielleicht mal so einen Wertekanon aufschreiben. Ich habe gesagt, nee, einen Wertekanon für Unternehmensgut, das finde ich ganz fürchterlich. Mhm. Weil es, ja, da wird ganz oft in Unternehmen wird dann ein Workshop veranstaltet.
Ja, mit einer Werbeagentur.
Und alle kommen zusammen und da gibt es Arbeitsgruppen und so. Und dann, ich kann schon körperlich fühlen, dass man denkt, oh, um Gottes Willen, habe ich nicht was Besseres zu tun. Und dann kommen solche Geschichten raus, wie das war so der Klassiker, erzähle ich immer, ich glaube, Deutsche Post, ne? Respect and Results. Ne? Dann denkst du, okay, alles, ja, super. Ne? Mhm. Ja, da kann ich richtig mit arbeiten. Ja. Also, ich finde das ja problematisch. Ich habe aber trotzdem dann auch versucht, ein paar Dinge mal niederzuschreiben und habe gesagt, okay, das sind so ein paar Dinge, woran ich glaube, was ich gut finde. Ich finde zum Beispiel, das hast du vorhin angesprochen, ich finde es wichtig, sich zur Führung zu bekennen. Mhm. Na, ihr kriegt von mir Führung. Also, ne, Olaf Scholz. Also ich meine das jetzt, ne, wenn ihr bei mir Führung bestellt, na, bei mir braucht man keine Führung zu bestellen, die kriegt man automatisch. Ich bekenne mich zu der funktionalen Notwendigkeit von Führung im Unternehmen. Mhm. Und zwar formal legitimiert, abgesichert. Mhm. Das ist ein Geschäftsführer, das ist ein Teamleiter.
Heute reden alle von flachen Hierarchien.
Ja, hast du gesagt, ja, du hast so, ne? Flache Hierarchien. Viel Spaß. Ja. Aber auch informell gut abgesichert. Das hat keinen Sinn, sorry, wenn du jemanden zum Geschäftsführer machst und die Kollegen sagen, also Peter-Prinzip, der wäre mal lieber Bauleiter geblieben. Mhm. Weil dem die soziale Intelligenz fehlt. Der Typ ist ein Nerd. Ich meine, der ist ja super auf der Baustelle. Aber der kann überhaupt gar keine Teams führen. Mhm. Also formal legitimiert und informell gut abgesichert. Ist es eine heilige Aufgabe? Ich finde, Kollegen haben einen Anspruch auf Führung. Und zwar Auflösung von Dilemmata in Teams. Weniger politischer Aufwand in Teams. Wenn du ein Team hast, sagst, Leute, was machen wir damit? Und dann wird hin und her diskutiert. Und man kann sich nicht verständigen auf dem besten Weg. Dann ist es notwendig zur Auflösung dieses Dilemmas, dass jemand sagt, Freunde, ich habe mir das angehört. Gute Argumente. Da vorne auch. Ich weiß, es ist schwierig. Wir machen es jetzt so. Mhm. Marsch. Das ist zum Beispiel ein, ein wichtiger Punkt bei uns im Unternehmen. Trotz flacher Hierarchien, trotz Mitunternehmertum, Führung ist wichtig. Aber angemessene Führung, nicht im Sinne von feudalistischer Führung. Also Kommunikationsfähigkeit, zuhören können, Fehler eingestehen und sagen, ich weiß es auch nicht genau, aber wir müssen es entscheiden, wir marschieren los. Und dazu gehört auch, das ist auch etwas, was ich in diesem Kontext einfordere, diejenigen, die anderer Meinung waren, die versammeln sich hinter der Entscheidung am Ende. Ich will niemals hören, dass einer gesagt hinterher sagt, das habe ich euch von vornherein gesagt, das klappt nicht und so, will ich nicht hören. Also da bin ich super allergisch. Ich höre mir alle Argumente an und ich weiß das zu schätzen und es ist manchmal schon gewesen, dass ich hinterher hingegangen bin, du, ich muss mich entschuldigen, da war ich, ich hab noch mal darüber nachgedacht. Ich finde, du hast da einen Punkt und da war ich zu schnell. Ich bin in der Lage, mich dafür auch zu entschuldigen, aber ich sage, wenn wir entschieden haben, dann laufen wir da alle hinterher. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann seid ihr im falschen Team. Also sowohl die Leute hören, die Leute sehen, die Leute ernst nehmen, aber auch zu sagen, ja, wir brauchen Führung. Und gerade dein Stichwort flache Hierarchien. Flache Hierarchien ist so ein Modeding im Moment. Ne? Könnte man bei uns ja auch sagen, flache Hierarchien. Du kaufst flache Hierarchien mit großen Nachteilen ein. Muss man so sehen. Ne? Hat Vorteile, hat Nachteile. Ein Nachteil ist, dass das obere Management, die Führungsperson, sich einer Durchgriffsmöglichkeit versagen. Die sagen, das wird Subsidiaritätsprinzip, das wird auf einer Ebene entschieden, wo das Problem ansteht. Um es mal weniger theoretisch zu machen, es könnte möglicherweise auch ein Ausdruck von großer Flexibilität sein, wenn ein Vorstand sagt, wir haben an jener Stelle ein Problem, ein Ressourcenproblem und ich verteile die Ressourcen jetzt Kraft meines Amtes ganz schnell mal anders. Wir brauchen das jetzt. Da ist eine Hierarchiefrage durchaus geeignet, das Unternehmen sehr flexibel zu halten. Hast du flache Hierarchien? Musst du über Umwege oder vielleicht über politische Fragen auch einwirken auf die nächste Hierarchieebene, die eigentlich dafür zuständig ist? Hör mal, überlegt euch mal, könnten wir nicht, könnt ihr dir nicht vorstellen, da noch ein paar Leute rüber zu da und so? Also, ich bin immer dafür, sich diese Dinge sehr genau anzugucken und nicht hinter irgendwelchen Management-Moden, die gerade en vogue sind, in der Organisationslehre oder Beraterszene hinterherzulaufen. Ne? Jetzt kommst du gleich noch mit Agilität und solchen Themen.
Aber nein, ich komme ganz einfach mit der Frage, Beraterthemen ist für mich eigentlich so ein Stichwort. Ich habe den Eindruck, Unternehmer, die selber nicht so genau wissen, wohin der Weg jetzt führen soll, die rufen erstmal einen Berater, der ihnen die Entscheidung abnehmen soll. Berater sind ja Menschen, die sehr gerne sehr vieles beraten und auch sehr gut dafür bezahlt werden.
Hast du ein Problem mit Beratern?
Nein, ich persönlich überhaupt nicht.
Schlechte Erfahrung?
Auch nicht. Kann ich nicht sagen. Ich habe nur das Gefühl, dass manchmal der Berater von außerhalb die Lösung präsentieren soll, die man eigentlich schon selbst lange wusste, aber nicht durchsetzen konnte oder wollte oder sich nicht getraut hat.
Wichtige Funktion von Beratern übrigens.
Okay.
Ja. Also ist natürlich ein Klischee und dieses Klischee hat wie viele Klischees auch eine gewisse Berechtigung. Also es gibt alles. Management kann es sich natürlich einfach machen, sagen und so, jetzt hole ich mir einen Berater rein, die erklären mir jetzt mal die Welt. Und das machen Berater natürlich furchtbar gerne. Aber nochmal, ich nehme mal dein Beispiel, es ist gar nicht so schlecht, wenn man zum Beispiel eine Idee hat und sagt, ich würde die gerne auch nochmal überprüft haben. Du merkst, ich benutze jetzt eine etwas andere Sprache für einen ähnlichen Sachverhalt. Und ich hole mir einen Berater rein, der nochmal out of the box ein paar Impulse reingibt und sagt uns, und ich als Berater mache dir mal den Vorschlag, ich sortiere mal deine Gedanken und versuche sie nochmal zu referenzieren, auch mit dem, was ich so weiß oder vielleicht mit so einer Marktbetrachtung. Und dann gucken wir uns das beide nochmal an, ob das richtig ist. Dann finde ich, hat der Berater eine hohe Daseinsberechtigung. Ne? Und man könnte die Geschichte natürlich auch so erzählen wie du. Ich weiß ja schon lange, was dabei rauskommen soll. Jetzt brauche ich noch einen Berater, der es erzählt oder so. Ja, also es gibt da gute und schlechte. Es gibt gute und schlechte. Und natürlich können Berater niemals die Aufgabe übernehmen, am Ende die Entscheidung zu treffen. Aber sie können natürlich schon Angebote zur Wahrnehmungserweiterung liefern. Das glaube ich schon. Insofern.
Also du hast gefragt, ob ich ein Problem mit Beratern habe. Ja. Habe ich eigentlich nicht. Ich habe allerdings so die etwas verallgemeinernde Sichtweise, dass ein Berater so gut und so schlecht meistens ist wie sein Auftraggeber.
Ja, das glaube ich auch. Also da glaube ich, ist eine Menge dran. Also wenn du jemanden hast, der keine Idee und kein Konzept hat, außer dass er weiß, ich glaube, ich hole mal jemanden, dann wird wahrscheinlich nicht allzu viel bei rauskommen. Ne? Meistens ist ja auch so, das Beratungsergebnis ist dann noch lange nicht umgesetzt im Unternehmen, denn ne, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und es ist immer die Umsetzung, an dem es hapert. Nicht so sehr am Konzept. Meistens sind die Konzepte toll. Und dann trifft es auf die Realität. Und dann muss ich es umsetzen und dann habe ich nicht die Menschen dafür oder nicht die Ressourcen dafür oder ich habe möglicherweise nicht dafür gesorgt, dass das Verständnis dafür entsteht und. Oder die Rahmenbedingungen haben sich geändert und dann sind wir an dem Punkt, an dem wir vor einer Viertelstunde waren. Dann nutzt ja auch ein Berater nichts, dann brauchst du den Mindset, darüber nachzudenken, selbst als Unternehmer muss ich nachjustieren.
Ja.
Was ist die neue Antwort? Day one.
Und dann sind wir wieder bei der Ausgangsthese, das ist alles ein Prozess und nicht eine Strategie.
Du merkst, es ist vollkommen einfach, ein solches Unternehmen zu führen, wenn man so ein paar Dinge mal überlegt hat.
Danke für den Hinweis. Jetzt musst du noch sagen, wie andere dazu kommen, dass ihr Unternehmen genauso erfolgreich wird wie du mit deinen.
Ja, genau. Jetzt soll ich irgendwelche Ratschläge geben. Das fällt mir wirklich schwer, habe ich ja vorhin gesagt.
Mhm.
Also ich glaube, ganz viel entscheidet sich wirklich daran, welche Haltung das führende Management hat in Hinblick auf die Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und kulturelle Eignung des Unternehmens. Das scheinen mir ganz, ganz wichtige Faktoren zu sein. Die insbesondere das Thema Unternehmenskultur, was ja so ein bisschen so dieses überwölbende Thema ist, wie gehe ich mit strategischen Fragen um und so, wie gehe ich mit Dilemmata um, wie gehe ich mit Dissonanzen um, wie gehe ich mit Streit um. Ich glaube, das ist ein Thema, was bei vielen Unternehmern so ein bisschen unterschätzt wird, die Wirkmächtigkeit. Das ist so ein bisschen so ein, naja, so Esoterik-Ecke. Ne? So, also wenn ich einen einzigen Rat geben müsste, was ich nie tun würde, dann würde ich sagen, mach dir Gedanken, ob du eine erfolgsunterstützende, die Menschen begeisternde Unternehmenskultur in deinem Unternehmen hast. Wenn du die nicht hast, dann mach dir da mal Gedanken darüber, ob du sie hinkriegst, weiß ich nicht. Und wie es genau geht, weiß ich auch nicht. Aber das könnte einen Unterschied machen. Die Unternehmenskultur frisst deine Strategie im Zweifel zum Frühstück.
Mhm.
Das ist, glaube ich.
Lass uns vielleicht so in der Schlussphase nochmal versuchen, etwas praktisch zu werden.
Ja.
Also wir leben ja nun in Zeiten, in denen es nicht allen Unternehmen so gut geht. Und wir leben auch in Zeiten, in denen für Unternehmen auch in deiner Branche, aber auch in anderen, im Grunde neue Herausforderungen kommen.
Absolut.
Ja, also nur mal so ein Stichwort, Nachhaltigkeit. Da hat sich jahrzehntelang niemand große Gedanken drüber gemacht. Jetzt ist das etwas, was vor allen Dingen auch im Bau ja eine ganz neue Dimension annimmt. Also für uns alle als Menschen sowieso grundsätzlich, aber beim Bau, es gibt keinen CO2-freien Beton.
Ja, muss ich überlegen, ob es den schon gibt. Wahrscheinlich, aber...
Nee, ich glaube nicht. Es gibt zwar CO2-reduzierten Beton, aber keinen CO2-freien. Aber also es gibt ganz neue Herausforderungen.
Ja.
Und jedes Unternehmen muss sich auf seine Art darauf einstellen. Also sagen wir mal, viel Kapital alleine ist kein Garant dafür, dass ich auch die nächsten 10 Jahre gut durchmanövrieren kann.
Nein.
Wie verändert das denn eure Strategien?
Ich bin dankbar für die Frage, weil das natürlich ja in der Tat auch eine Frage der strategischen Aufstellung ist. Und in unserem Marktbereich, wo wir es also mit professionellen B2B-Kunden zu tun haben, das muss man immer sagen, der Baumarkt ist ja absolut divers, muss man sagen, ganz verschieden, ganz unterschiedlich. Ich rede jetzt über unser Marktsegment, große B2B-Kunden.
Also zum Beispiel Riesenlogistikzentrum für Lebensmittel.
Amazon oder keine Ahnung.
Ja.
Oder, ne? Also.
Ja.
Da setzt sich zunehmend eine, sagen wir mal, ein, zwei wegweisende Überlegungen durch immer stärker. Ich komme gleich zu diesem Thema Nachhaltigkeit auch. Also die erste ist die Wahrnehmung, dass unsere Kunden, ich sage das manchmal so ein bisschen flapsig, die interessieren sich gar nicht für Immobilien. Mhm. Ja? Also ich habe das mal sehr plastisch lernen dürfen von einem großen Einzelhandelsunternehmen, die große Märkte bauen. Und mir hat einer der Vorstandsleute mal, der hat mich mal zur Seite genommen und hat gesagt, hör mal, ich erkläre dir jetzt mal unsere Haltung zu diesen ganzen Märkten unter uns. Für uns als Händler ist das ein notwendiges Übel. Das ist eine Kiste, wo wir an einer Seite mit großen LKWs Ware reinfahren und auf der anderen Seite fahren ganz viele Leute mit Einkaufswagen die Ware wieder raus. Und dazwischen bleibt Geld hängen. Ich meine, das ist jetzt mal ganz kurz.
Aber so ist es ja.
So. Und leider brauchen wir komischerweise so eine blöde Kiste, wo die Leute trocken sind, die Ware trocken ist und mir die Schokolade nicht unter der Lampe schmilzt und die Milch nicht schlecht wird im Kühlregal. Aber uns interessiert das überhaupt nicht. Mhm. Uns interessiert, dass unsere Kunden da reingehen. Was will ich damit sagen? Immobilien sind Mittel zum Zweck. Ob ich einen Logistiker nehme, der muss sehen, dass die Ware trocken ist und die Leute dafür vernünftig arbeiten können, aber der hat keine Lust, da sein Leben zu verbringen. Das ist ganz was anderes, als wenn ich in ein Familienhaus baue. Das ist ein Lebenstraum. Mhm. Ja, das muss man sich mal klar machen. So, was haben diese B2B-Kunden also für einen Wunsch? Die haben eigentlich einen Wunsch, ihr Business zu machen. Sagen, halt mir den Rest bitte vom Leib. Und ich will so wenig wie möglich dafür bezahlen und ich will so wenig wie möglich Stress dafür haben. Also bitte, ja? So, und diese Überlegung, die nach meiner Beobachtung schon vor Jahren eigentlich eingesetzt hat, aber die entwickelt sich jetzt dahin, dass die auch sagen, ich will auch mit dem ganzen Betrieb eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Also wie das Ding warm wird, ob ihr das aus Erdwärme oder Erdgas, ist mir eigentlich auch wurscht. Wir haben zwar auch Nachhaltigkeitsthemen, insofern ist mir nicht ganz wurscht, aber am liebsten wäre mir, irgendjemand kümmert sich um dieses ganze Ding. Du kannst mir ja viel erzählen, wenn du sagst, Energieverbrauch in den nächsten Jahren so und so. Also wenn du nachher das Objekt übergeben hast, lieber Bauunternehmer, dann stehe ich da. Ja? Das wird zukünftig nicht mehr so sein. Wir werden uns zu einem Unternehmen weiterentwickeln, da sind wir schon dran, das eben den Betrieb auch viel stärker in den Blick nimmt. Mhm. Analogie ist, wenn du dir ein Auto kaufst, bei der Grafschaft der Autozentrale, ja, dann werden die dich bitten, die Wartung in der Garantiephase natürlich auch bei denen machen zu lassen. Die verdienen natürlich auch ihr Geld auch über die weitere Begleitung und das macht auch Sinn. Also, ja. Erster großer Trend, es reicht nicht mehr zu bauen. Du musst vorne das komplette Engineering machen, die komplette Planung machen, und zwar über alle Gewerke. Du musst das Ding dahinstellen und du musst hinterher am besten auch den ganzen Pudel betreuen. Stichwort Facility Management, technisches Gebäudemanagement etc. Das musst du mit dem Trend 1.
Also müsst ihr wieder neue Firmen gründen.
Wir sind gerade dabei. Aber ja. Ist ja kein Geheimnis. Also das ist ein großer Trend, also auch die Gebäude weiter zu betreuen. Und da spielen die Energiepreise, spielt die Nachhaltigkeit eine Rolle, weil die Lebenszyklusbetrachtung im Betrieb viel mehr Impact hat als der Investitionszeitraum. Sowohl kostenmäßig als auch was das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen etc. angeht, bis hin zu irgendeinem späteren Rückbau. Und diese Anforderungen sind getriggert durch unsere Kundenanforderungen, aber natürlich auch durch Nachhaltigkeitsüberlegungen unserer Kunden und auch insgesamt in der Branche. Das geht viel weiter, als einen Zement zu verwenden, der möglicherweise ohne zu viel CO2-Emissionen in den Beton reinkommt. Denn es ist nicht der Beton, es ist der Zement. Aber das sei mir nachgesehen, diese kleine Korrektur.
Die Richtigstellung vom Fachmann.
Ja, genau. Das bin ich mir schuldig jetzt an dieser Stelle. Also, es sind zwei große Trends. Das Nachhaltigkeitsthema ist natürlich ein Riesentrend. Wobei wir im Moment natürlich auch feststellen, dass wir sagen, okay, die Balance der Kosten im Moment ist den unseren Auftraggeber sehr, sehr wichtig. Ich sage, okay, bevor wir über Nachhaltigkeit reden, müssen wir erst mal wissen, ob die Investition überhaupt noch funktioniert. Ja? Also wir sind gezwungen, auch Lösungen zu finden, die Wirtschaftlichkeitsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Und deshalb jetzt verfügen wir zum Beispiel in unserem Unternehmen über ein eigenes, wir nennen das mal, ich nenne das jetzt mal technisches Büro. Das ist eine respektable Ingenieurgesellschaft mit alleine 120 Mitarbeiter, 130 Mitarbeiter im Bereich List Ingenieure. Und wir haben über 30 Leute in Köln, die mit der List Eco nichts anderes machen als Nachhaltigkeitsberatung. Also im Grunde genommen im Bereich Beraten und Planen sind 150 Leute, die nichts anderes machen, als für unsere Kunden genau diese Fragen schon im Engineering zu klären. Das Bauen, das werden wir erleben, in unserer Branche wird der kleinere Teil sein. Das Engineering. Das sind im Grunde genommen, was wir bauen, sind eigentlich Maschinen mit Hülle. Das sind wie Autos mit Karosserie. Das ist ja, die Karosserie ist beim Auto nicht so wichtig. Und wenn ich das so erzähle, dann magst du einen Eindruck bekommen, was für eine Dynamik wir im Moment in der Branche erleben und was für Anforderungen an uns als Unternehmer gestellt werden. Wenn du sagst, seid ihr eigentlich ein Bauunternehmen, dann stutze ich immer, weil ich denke, okay, wenn ich jetzt Ja sage, hast du ein falsches Bild. Mhm. Aber ich habe gar kein anderes Wort dafür irgendwie so richtig, weil man immer sagt, ja, wir sind so. Ne, wir sind Ingenieur, geht auch nicht. Ingenieurunternehmen, nee, weiß ich auch nicht. Also irgendwie Immobilienunternehmen passt an. Aber wir liefern komplette Produkte über den kompletten Lebenszyklus und wir denken schon über Rückbau nach und solche Geschichten.
Ja, da ist ja der Gesetzgeber auch immer stärker dabei, euch da sozusagen die Leitplanken vorzugeben, nicht?
Ja, genau. Es kommt ja viel aus Europa, über den Green Deal. Mhm. Auch sehr schwierige Fragestellung, muss ich natürlich auch sagen. Aber insbesondere große Bestandshalter kriegen natürlich aus Europa auch Probleme, auch über die Frage der BaFin. Ich weiß gar nicht, ob du das so weißt. Also man muss ja den eigenen Immobilienstand jetzt demnächst also auch anders bewerten. Große Bestandshalter gucken jetzt in ihre Bestände rein und so, ob die sogenannte Stranded Assets haben. Also Assets, die denen die Nachhaltigkeitsbilanz verhageln. Ja, da gibt es doch irgendwelche alten Bürogebäude, die mit einer Gasheizung betrieben werden. Um Gottes Willen, was machen wir jetzt damit?
Schlecht gedämmt und schlecht beheizt.
Ja. Das freut den Bauunternehmer, jetzt mal, um in dieser Semantik zu bleiben, das freut den Bauunternehmer, weil wir natürlich Leute haben, die sagen, wir gucken uns euren Bestand an. Wir haben einen großen Beratungsauftrag, zum Beispiel von der DK, großer Immobilieninvestor, glaube ich, der Sparkassengruppe, den Bestand uns anzugucken, zu analysieren und sagen, wo gibt es sogenannte Stranded Assets und nicht nur, wo gibt es sie? Jetzt braucht man gar nicht viel Fantasie, jetzt sind wir in einer strategischen Debatte. Die nächste Frage ist doch, ja, was machen wir denn damit?
Was machen wir damit?
Natürlich, und dann sagen wir, kein Problem, wir können euch mal ein Konzept bauen. Mhm. Und dann ist die Frage, tolles Konzept, was kostet das denn? Kein Problem, wir können euch das mal analysieren, was das kostet. Ja, super, aber wer macht denn das? Kein Thema. Wir können dir das auch umsetzen. Ach, das ist ja super, wann ist denn das fertig? Ja, denn, und stimmt das auch? Kein Problem. Wir können dir das auch monitoren und später im Facility Manager. Und finden wir denn auch Mieter? Kein Problem, wir verstehen Immobilien, wir suchen ja Mieter dazu. Also ich glaube, es wird klar, in unserem Marktsegment, in dem wir unterwegs sind, haben unsere Kunden ganz andere Anforderungen. Spannend?
Unwahrscheinlich spannend. Und ich bin ja ziemlich sprachlos in diesem Gespräch, das muss ich ja schon feststellen, weil man dir ja nun wirklich stundenlang zuhören kann.
Ich bin hochidentifiziert, das trägt mich immer weg.
Ja, das merke ich. Das ist ja auch wahrscheinlich genau das Gehen, was du anfangs beschrieben hast, was du als erfolgreicher Unternehmer brauchst.
Ja, du musst Spaß haben an sowas. Ja. Wenn du da keinen Spaß dran hast, dann lass es bleiben. Mhm. Na, und das ist ein Segen, dass ich sowas machen darf. Das ist ja wie eine Riesenspielwiese. Das ist ja wunderbar. Jeden Tag Dinge gestalten und tolle Menschen um sich haben. Und also ich finde, das ist überwiegend ein, ich fühle mich da wirklich sehr gesegnet, dass ich das machen darf.
Mhm. Trotzdem vielleicht so als Schlussfrage die Prognose. Glaubst du, dass es dein Unternehmen in 15 Jahren noch so gibt?
Ha. Darauf werde ich nicht antworten.
Okay.
Darauf werde ich deshalb nicht antworten, weil das kein Mensch weiß. Dafür bin ich auch demütig genug. Es kann so viel passieren. Hättest du mit Corona gerechnet?
Nee, never.
Hättest du damit gerechnet, dass wir in Europa einen 3 Jahre andauernden Krieg haben, an 500 Kilometer von Berlin entfernt? Ich nicht. Ich habe aufgehört, solche Prognosen abzugeben. Mhm. Wir sind in einer, ja, in einer VUCA-Welt. Du kennst das, ne? Volatil, uncertain, ich weiß nicht, was alles. Und es ist so. Es ist eine sehr dynamisch sich entwickelnde Welt. Und auch in Deutschland. Ich glaube, mit riesigen Chancen, wenn wir das eine oder andere wirklich gut machen. Mit großen Risiken, glaube ich auch. Ob es das Unternehmen in 15 Jahren, das Unternehmen wird es übrigens in 15 Jahren nicht mehr geben, sondern ein anderes Unternehmen, da bin ich mir sicher.
Day One.
Day One, genau, da bin ich mir sicher, auch in 15 Jahren wird es irgendwann wieder heißen Day One.
Ja, lieber Gerd List, Unternehmensführung in unsicheren Zeiten war ein Arbeitstitel unseres Gesprächs. Also ich glaube, das hast du sehr eindrucksvoll beleuchtet, was das heißt, was das bedeuten kann oder vielleicht auch bedeuten muss. Wir könnten hier noch stundenlang weiter diskutieren, aber wir müssen irgendwann zum Ende kommen und das ist jetzt unser Ende dieses Gesprächs, dem gerne viele andere folgen dürfen. Also vielen Dank an dich, Gerd, als meinen Gesprächspartner. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie Chefsachen in Ihrer Podcast-App. Neue Episoden erscheinen alle 4 Wochen auf GN Online und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Masselink.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.